In dem Abschnitt über die Fußwaschung berichtet uns der Apostel Johannes in dem 13. Kapitel einige Verse. Und ich möchte jetzt einen Vers, den 8. Vers rausnehmen und sie aus der Grundlage der Ansprache machen. Johannes 13, Vers 8. Da sagte Petrus zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Und der Gedanke, der mich im Vorfeld so beschäftigt hat, das ist die persönliche Teilhabe, meine Teilhabe an Christus. Wir werden auf die einzelnen Punkte der Verordnung jetzt auch noch eingehen, aber jetzt besonders zu Anfang der Gedanke: Wenn ich die Verordnungen persönlich nicht einhalte, so sagt der Herr Jesus, dass ich kein Teil an ihm habe. Und das ist etwas, was mich angesprochen hat. Und ich möchte den ersten Punkt so überschreiben: Teilhabe durch Wiedergeburt. Es ist für uns nichts Neues, aber dieser Gedanke, dass wir Bürger des Reiches Gottes geworden sind. Wir, die wir früher in Feindschaft, in Auflehnung gegen Gott gelebt haben, haben sozusagen die Fronten gewechselt. Wir sind von der Finsternis zum Licht hindurchgedrungen, und Gottes Wort sagt, dass wir Bürger nur sind des himmlischen Reiches. Es gibt dieses irdische Reich und wir dürfen jetzt Bürger des himmlischen Reiches sein. Und mir ist so bewusst geworden, wenn wir allgemein so auf die Erde schauen, wo die wirtschaftliche Situation oder die politische Situation in Ländern Menschen einfach viel ausmacht, ihnen das Leben schwer macht, wie sehnen sich diese Menschen nach Veränderung? Wie sehr würden sie die Örtlichkeit wechseln, das Land wechseln und nicht nur vorübergehend dann dort wohnen, sondern tatsächlich Bürger werden eines Landes, wo Freiheit ist, Bürger eines Landes, wo das äußere Auskommen auch ist. So ein ganz natürlicher Beweggrund auch der Menschen. Aber schaut mal, wenn wir uns dessen bewusst werden, dass wir durch die Sünde eben ja geknechtet waren und nun das große Vorrecht, Geschwister, bekommen haben, dass der Herr Jesus uns in seine Nachfolge gerufen hat, und wir haben unser Herz geöffnet, sind diesem Ruf gefolgt, haben für unser vergangenes Leben Buße getan und dürfen nun von nun an ein Kind Gottes sein, ein Bürger dieses himmlischen Reiches. Meine Lieben, Menschen würden heutzutage für ein Bürgerrecht viel, viel Geld bezahlen. Und sie würden nicht nur, sie zahlen auch viel Geld, um an getrickste Dokumente, wie auch immer, zu kommen. Hauptsache, dass sie irgendwie in ein anderes Land ausreisen vielleicht könnten. Und schaut man, der Herr Jesus hat alles getan und wir dürfen es aus Gnaden umsonst empfangen. Wir dürfen es umsonst empfangen, aber für ihn hat es einen sehr hohen Preis gekostet. Und darum dieser Gedanke, auserwählt zu sein, auserwählt von so vielen Menschen auf dieser Erde, ist das nicht ein besonderes Vorrecht für uns? Und wir wollen es, meine Lieben, schätzen, diese Teilhabe an Christus, dass es uns nie zu einer Selbstverständlichkeit wird, sondern dass wir uns dessen bewusst sind, was er für uns getan hat. Wir dürfen aber auch teilhaben an der Gemeinschaft mit ihm. Und die Gemeinschaft mit ihm, der schließt nicht nur, dass wir hier schon auf Erden durch den Heiligen Geist geführt, geleitet werden sollen. So hat es der Herr Jesus beschlossen, weil er gesagt hat, ich fahre gen Himmel, aber es wird einer kommen, der Heilige Geist. Der wird euch führen und leiten. Aber es ist nicht nur das, sondern wenn wir in die Nachfolge treten, dann ist es bewusst, uns bewusst, dass wir die Kosten der Nachfolge tatsächlich erwägen müssen. Und hier ist jetzt der Gedanke aus Matthäus 10, Vers 37, wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Und dieser Gedanke, ich glaube, er geht sehr weit, dass wir die verwandtschaftliche Beziehung, die uns eigentlich das Nächste überhaupt ist, ja, was wir haben, der Ehepartner, die Kinder, dass wir sie innerlich aufgeben müssen, um tatsächlich rechte Jünger des Herrn zu sein. Und da Jesus dringt uns eigentlich mehr in diese Richtung, ganze Nachfolge, oder wir können auch sagen, ganze Liebe. Er möchte diese ungeteilte Liebe von uns haben. Aber meine Lieben, wenn wir auch die Kosten der Nachfolge erwogen haben, so ist hier noch ein Gedanke, der uns, denke ich, auch bewusst sein muss. Im 2. Timotheus 3, Vers 12 heißt es, und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Wir dürfen nicht nur teilhaben an der Gotteskindschaft, aber wir werden auch teilhaben an Kämpfen, an Nöten. Wir werden auch teilhaben an Verfolgungen. So sagt das Wort Gottes ganz schlicht und einfach. Und wir wollen, wenn wir heute zu den Verordnungen zusammengekommen sind, uns dessen noch einmal bewusst werden, was es für uns bedeutet, tatsächlich Gotteskinder zu sein. Wir haben ja vor einigen Wochen Nachricht bekommen von unseren Brüdern und Schwestern aus Nigeria, die in der heutigen Zeit jetzt verfolgt werden, um ihres Glaubens willen. Wir dürfen diesen großen Luxus, dieses Vorrecht genießen, dass wir Frieden im Lande haben, dass uns auch die Religionsausübung insofern gestattet ist. Aber meine Lieben, wir wissen nicht, was die Zukunft uns bringen wird. Und darum ist es, glaube ich, nicht so wichtig, dass wir uns große Gedanken um die Zukunft machen, sondern dass wir unsere Erwählung heute festmachen. Und das wollen wir durch die Verordnungen auch bekunden. Und der vierte Punkt ist, dass wir teilhaben, aber auch an seiner Herrlichkeit. Meine Lieben, was sind all die Nöte, was sind all die, ich sag mal so, Corona-Einschränkungen, was sind all die Verfolgungen, möchte ich so sagen, im Vergleich zu der Ewigkeit, wo wir mit Jesus sein werden. Wir können es in unserem menschlichen Verstand nicht so richtig abwägen, ja, was richtig Ewigkeit bedeutet. Aber meine Lieben, Gottes Wort sagt uns klar und deutlich, dass wenn wir bei ihm sein werden, er wird die Tränen abwischen. Und dann dürfen wir das Hochzeitsmahl mit ihm zusammen feiern und ihn allein in alle Ewigkeit auch preisen. Das Leben ist kurz. Das lehrt uns das Wort Gottes an mehreren Stellen. Und danach kommt die lange Ewigkeit. Und darum wollen wir jetzt auch durch die Verordnungen uns dessen nochmal bewusst machen, auch diesen Bund, den wir mit dem Herrn geschlossen haben, sozusagen innerlich, festigen, ihn erneuern, uns noch einmal dazu bekennen, ja, Herr Jesus, ich danke dir, dass ich teilhaben darf an dir. Und ich denke, so wie uns auch das Wort Gottes lehrt, als die Verordnungen fertig waren, zu Ende gegangen sind, dann haben die Jünger ein Danklied gesungen. Und ich denke, wenn wir uns dessen bewusst werden, was der Herr Jesus für uns getan hat, dann wird uns nichts anderes übrig bleiben, als nur zu danken, seinen Namen, Lob und auch die Ehre bringen. Und möchte ich selber auf die Verordnungen eingehen. Der Herr Jesus hat uns drei Verordnungen hinterlassen. Das ist einmal die Verordnung der Taufe, wo wir unsere Stellung zur Welt bezeugen, dass wir gestorben sind der Sünde und nun bekennen, dass wir Christus angehören. In der Verordnung des Abendmahls bezeugen wir unsere Stellung zu Gott und in der Verordnung der Fußwaschung auch unsere Stellung zu, wie Gottes Wort auch sagt, in Offenbarung zu den Mitknechten, zu den anderen Kindern Gottes. Und der Herr Jesus hat das Abendmahl kurz vor seinem Leiden eingesetzt. Es wird uns an mehreren Stellen in den Evangelien beschrieben, aber auch das vorgelesene Wort in 1. Korinther 11, wo der Apostel Paulus es uns sehr deutlich auch weitergibt. Nun, der gebrochene oder das gebrochene Brot und der Kelch sind ja Sinnbilder, Symbolbilder auf den gebrochenen Leib Jesu Christi, der für uns gestorben ist. Aber auch der Saft des Weinstockes, das Blut, das für uns tatsächlich geflossen ist. Und wenn wir auch die Verordnungen durchführen, so wollen wir besonders an diese sechs Handlungen, möchte ich so sagen, auch denken. Zum einen wird betont, dass man gedankt hat. Gedankt für das Brot und gedankt auch für den Wein. Das lesen wir zum Beispiel 1. Korinther 11, Vers 24. Da Herr Jesus in der Nacht, da er verraten wurde, nahm er das Brot und dankte. Das Wort sagt uns, er dankte hier. Es ist nicht in dieser Weise so, dass das Brot oder der Wein in dem Sinne gesegnet wird. Aber wir danken. Wir danken, dass wir eben teilhaben dürfen an Jesus Christus. Dann wird das Brot gebrochen oder auch der Wein ausgegossen. Und hier soll wieder damit symbolisiert werden, es wird gebrochen. Was hat es den Herrn Jesus tatsächlich gekostet? Sein Leib, er wurde gebrochen. Sein Blut, es musste fließen. Und schlussendlich, was soll es ausgedrückt werden? Es ist doch die Gemeinschaft, ja, die wir mit ihm auch haben dürfen. Seht, es gibt Christen, die versuchen, in dem Sinne Gott zu dienen, aber Gemeinschaft zu pflegen, meinen sie, das muss nicht sein. Aber die Verordnungen lehren es uns aufs Deutlichste, wie wichtig die Gemeinschaft einmal untereinander ist, aber auch die Gemeinschaft dann mit dem Herrn. Und das wird das eine von dem anderen auch nicht trennen können. Bei dem Brot haben wir ein ungesäuertes Brot. Das war damals, wo der Herr Jesus eingesetzt hat, die Verordnung. So, es war vor Passa gewesen und als Bibelleser wissen wir, dass dort ungesäuertes Brot genommen wurde. Auch von dieser Seite her nochmal vielleicht deutlicher zu zeigen, dass in der Bibel eigentlich das Durchsäuerte ein Bild auf Sünde ist und darum ein ungesäuertes Brot bedeutet, dass es sündlos ist, dass es einfach rein ist. Und die Bedeutung, wenn wir noch einmal so auf die einzelnen Punkte auch eingehen, bei dem Brotbrechen, So, wir erkennen zum einen, dass wir nicht nur teilhaben an dem Herrn Jesus Christus, sondern er ist persönlich unser Herr und Meister. Das wollen wir damit bezeugen, durch die Verordnungen. Und ich persönlich, was durch den Leib auch symbolisiert wird, dass aus den einzelnen Körnern das Brot dann schlussendlich ja gemahlen wurde, durch den Backprozess zu einem verschmolzen ist, bezeugen wir, dass wir zu diesem Leib auch dazugehören. Und ich bin ein Glied dieses Leibes. Und bei dem Wein können wir auch so sagen, dass das Blut Jesu Christi uns reingewaschen hat von aller Sünde. Auch daran wollen wir gedenken, meine Lieben, dass wir wirklich den Herrn Jesus preisen. Nicht nur, dass wir teilhaben dürfen an ihm, sondern wir bezeugen, dass sein Blut diese mächtige Kraft hat, Sünden zu vergeben, uns von Sünden auch zu reinigen. Denn das ist doch das, was Gottes Wort uns lehrt. Man kommt hier und da mit Menschen ins Gespräch, die das Ganze bezweifeln. Ich kann mich nicht verändern oder wie auch immer. So, das Opfer Jesu Christi, es reicht scheinbar nicht aus. Aber meine Lieben, die Bibel lehrt es und die Erfahrung so vieler Kinder Gottes lehrt es uns auch, dass das Blut Jesu Christi, das geflossen ist, es ist stark und mächtig genug, alle Sünden ins Meer der Vergessenheit zu werfen und uns tatsächlich zu reinigen. Wir lesen in der Schrift, dass uns bildlich ein leinernes, glänzendes Kleid geschenkt wird, was eben ganz rein ist, ja? Was nicht befleckt ist durch die Sünde. Und nun wollen wir zu der Fußwaschung auch übergehen. Und ich möchte uns einen Abschnitt vorlesen aus Johannes 13. Nach dem Abendessen, ab dem zweiten Vers, nach dem Abendessen, als der Teufel dem Judas, Simons Sohn, dem Ischariot, bereits ins Herz gegeben hatte, ihn zu verraten. Und Jesus wusste, dass ihm der Vater alles in die Hände gegeben hatte und dass er von Gott gekommen war und zu Gott ging, stand er vom Abendmahl auf, legte sein Obergewand an, nahm ein Tuch aus Leinen und band es sich um. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und trocknete sie mit dem Tuch aus Leinen, das er umgebunden hatte. Und als er zu Simon Petrus kam, sagte er zu ihm: Herr, solltest du mir die Füße waschen? Jesus antwortete ihm: Was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber später erkennen. Da sagte Petrus zu ihm: Niemals sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm: Wenn ich dich nicht wasche, so hast du kein Teil an mir. Simon Petrus sagte zu ihm: Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und den Kopf. Jesus sagte zu ihm: Wer gewaschen ist, der braucht lediglich die Füße zu waschen, sonst ist er ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Denn er kannte seinen Verräter genau, darum sagte er: Ihr seid nicht alle rein. Als er nun ihre Füße gewaschen hatte, nahm er seine Kleider, setzte sich wieder hin und sagte zu ihnen: Versteht ihr, was ich euch getan habe? Ihr nennt mich Meister und Herr und sagt es mit Recht, denn ich bin es auch. Wenn nun ich, euer Herr und Meister, euch die Füße gewaschen habe, dann sollt auch ihr einander die Füße waschen. Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Knecht ist nicht größer als sein Herr. Auch der Gesandte nicht größer als der, der ihn gesandt hat. Wenn ihr das wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. Nun, was möchte uns die Verordnung der Fußwaschung lehren? Zum einen, so wie der Herr Jesus hier in dem 16. oder schon in dem 13. Vers auch sagt, ihr nennt mich Herr und Meister. Und das ist auch so. Aber ihr, sagt er in dem 16. Vers, ihr seid Knechte. Und darum wasche ich als euer Meister euch die Füße. Und wenn wir uns dessen bedenken, welch ein großer Unterschied in der Stellung war zwischen einem Herr damals und dem Knecht. So können wir sagen, hier liegt diese tiefe Bedeutung, dass Kinder Gottes sich aus Demut einander auch die Füße waschen. Man kann sich vor dem anderen demütigen und wisst ihr, hier spielt nicht unsere irdische Stellung eine Rolle. Nicht unsere Bildung, nicht unsere Stellung im Beruf, nicht unsere in dem Sinne Aufgaben, die wir in der Gemeinde im Reich Gottes auch ausführen, sondern es stehen alle auf der gleichen Stufe. Und das ist diese Demut, die wir damit bezeugen. Meine Lieben, es ist ganz wichtig, durch die Verordnungen das zum Ausdruck zu bringen, aber noch wichtiger ist es, dass wir es tagtäglich im Leben auch ausleben. Gott möge uns auch dazu die Gnade geben. Der nächste Gedanke ist, durch die Fußwaschung werden wir auch hier wieder gelehrt, was es bedeutet, Gemeinschaft zu haben. Ich kann nicht alleine in dem Sinne mir selber die Füße waschen, denn dann wäre der Sinn vollkommen eigentlich geändert, sondern ich muss dem anderen die Füße waschen. Und darum auch hier wieder der Sinn, wir brauchen einander. In dem Sinne auch, wie auch die nächste Bedeutung auch ist, dass wir einander dienen. Wir dienen mit unseren Gaben, mit unseren Fähigkeiten, die Gott uns gegeben hat. Und das ist, denke ich, etwas ganz Praktisches, was wir im tagtäglichen Leben auch bezeugen wollen, ausleben wollen und jetzt besonders auch durch die Verordnungen bildhaft jetzt zum Ausdruck bringen. Wir beugen uns, wir dienen dem anderen. Und so können wir als Zusammenfassung sagen, dass beim Abendmahl bezeugen wir unsere Stellung zu Gott. Wir sind uns dessen bewusst, was er für uns getan hat. Und bei der Fußwaschung wird besonders der Gedanke betont, unsere Stellung zu den Kindern Gottes, zu den Mitknechten, zu den Mitdienern des Reiches Gottes. Und so wollen wir in diesen Gedanken jetzt auch stille werden und dann auch zur Fußwaschung auch übergehen. Amen.